Journalismus ist ein sehr schillernder Begriff, der sehr vielfältige Ausprägungen hat. Hinter jedem Presseprodukt steht auch ein Geschäftsmodell, ja. Und wohin uns das dann als Gesamtheit führen wird, da gehöre ich eher zu jenen, die etwas beunruhigt in die Zukunft schauen.
Das sagt Christine Heiden. Sie ist nicht nur seit vielen Jahren eine der angesehensten Journalistinnen des Landes, sie ist auch Kolumnistin, Moderatorin und war jahrelang die Chefredakteurin der Monatszeitschrift Welt der Frau. Und sie ist die aktuelle Präsidentin des Presseclubs Oberösterreich.
Der Oberösterreichische Presseclub ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden.
Im Auftrag dessen darf ich, Wolfgang Jehofer, mich nun in den nächsten Wochen mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern treffen, um einen genaueren Überblick über die aktuelle Lage des Journalismus in Oberösterreich zu erhalten.
Ich glaube, es gibt sehr viele, die darüber nachdenken, wie kann man das machen. Und man darf auch nicht zu pessimistisch sein.
Wo liegen die Probleme der Medien und wie können diese gelöst werden?
Das ist sozusagen die Jahrhundertfrage.
Wie schaffe ich es, den Journalismusberuf auch wieder für junge Menschen interessant zu gestalten?
Journalismus kommt ja von seinem Wesen her aus dem Wunsch, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, immer noch attraktiv, auch für junge Leute.
Welche gesellschaftlichen Gefahren bergen soziale Medien?
Ich bin insgesamt keine sehr große Freundin der sozialen Medien.
Oder die Lawine künstlicher Intelligenz, die gerade über unsere Köpfe hinwegrast.
Man hat auch Probleme, dass man nationale Regeln für internationale Konzerne braucht.
Auch wenn ihr Hund Milli neben ihr am Stuhl dösend ein lautloses Desinteresse an unserem Gespräch offenbarte, so konnte ich doch den ein oder anderen Denkanstoß mitnehmen.
Ich glaube daran, dass Presse und Demokratie ganz wichtig sind für die gesamte Gesellschaft, weil sie uns Offenheit garantieren.
Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Journalismus in Oberösterreich.
Das Thema Geschwindigkeit spielt bei allen eine Rolle. Also das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Wettlauf, in den man sich da hineinbegibt.
Herzlichen Dank fürs Kommen, Christine Heiden.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Die erste Frage ist ja eigentlich immer eine der wichtigsten. Was würden Sie sagen, was ist immer die beste Einstiegsfrage gewesen, die Sie gemacht haben?
Worüber haben Sie sich heute schon gefreut? Ich habe gerade eine Gruppe von Frauen getroffen, mit denen ich ganz ein interessantes Mittagsgespräch geführt habe und etwas erfahren habe, zum Beispiel über die Einstellung, die man in Schottland zu Demenzkranken hat. Für mich wieder die Eröffnung einer neuen Welt.
Es geht in dieser Geschichte, in dieser Reihe, wir wollen ein bisschen den Journalismus in Oberösterreich begutachten, analysieren, was kann man verbessern, was ist eigentlich wunderbar. Und das Ganze funktioniert hier unter dem Schild des Presseclubs. Erklären Sie mal ganz kurz vielleicht, was ist der Presseclub und was ist die Aufgabe vom Presseclub?
Der Oberösterreichische Presseclub ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden. Das sind einerseits Presseleute, also solche, die tatsächlich in den Presseprodukten Oberösterreichs arbeiten. Und es sind auch Medienschaffende aus den Bereichen Unternehmenskommunikation oder freie Berufe, Fotografen, Fotografinnen dabei. Das ist so der Kern. Und unsere Aufgabe ist einerseits, wir bieten Aus- und Fortbildungen für unsere Branche an, vor allem aktuelle Sachen, also was braucht man, um sein Handwerk zu können. Wir diskutieren den Stellenwert der Presse in der oberösterreichischen oder auch in der demokratischen Landschaft. Und wir haben ein Pressezentrum, mit dem wir auch die Infrastruktur für Pressekonferenzen anbieten.
Was bedeutet für Sie Journalismus? Was ist das genau?
Journalismus ist ein sehr schillernder Begriff, der sehr vielfältige Ausprägungen hat und den man daher natürlich auch sehr unterschiedlich interpretieren kann. Im Kern ist für mich aber Journalismus in der Pressefreiheit grundgelegt, die Freiheit, sich zu äußern, Presseprodukte zu erzeugen, mit denen man auch auf die Gesellschaft Einfluss nimmt, indem man Informationen anbietet, Informationen aufbereitet, Informationen gerade wie jetzt auch überprüft. Das ist für mich der Kern von Journalismus, das, was man unter vierter Macht eigentlich bezeichnet. Ja, die zivilgesellschaftliche Kontrolle der Personen und der Einrichtungen, die die Macht im Namen des Volkes ausüben, ob das jetzt in der Gesetzgebung, in der Verwaltung oder in der Justiz ist.
Ja, aber ist nicht auch zum Beispiel, wenn Sie jetzt tausendmal Ihre Nachbarin treffen und Ihre Nachbarin erzählt Ihnen eine Geschichte, dass sie gerade das und das beobachtet hat, oder fällt das nicht auch eigentlich unter die Kategorie Journalismus?
Aus meiner Sicht nicht. Das ist sehr nett, wenn sie mir das erzählt. Ich kann daraus natürlich auch eine Geschichte machen. Es gehört natürlich dazu, dass ich sie veröffentliche. Also nur sozusagen der Nachbarin erzählen ist eigentlich noch nicht Journalismus. Und der Journalismus selbst hat ja auch ein Regelwerk, den er sich auferlegt hat. Also man kann nicht einfach Dinge behaupten, die Nachbarin kann einem ja auch irgendeinen Blödsinn erzählen und die erzählt einem vielleicht eine Geschichte über eine andere Nachbarin, man erzählt das weiter und das stimmt aber nicht. Dann hat man ja auch strafrechtliche Konsequenzen zu gegenwärtigen. Man kann ja nicht einfach so drauf los Geschichten erzählen. Also Journalismus heißt für mich schon, dass ich das, was mir erzählt wird, auch im Idealfall überprüfe oder zumindest nachfrage, ob das auch plausibel ist, ob das auch tatsächlich wahr sein kann. Ja? Aber natürlich, wir sind heute in einer Welt des sogenannten Bürgerjournalismus, der über diese sozialen Medien ja auch sehr propagiert wird, wo man davon ausgeht, jeder, der etwas erzählen will und ein Medium hat, ja, der ist deswegen auch schon journalistisch aktiv. Das ist aber für mich überhaupt nicht so.
Also das klassische Check, Recheck, Double-Check von Informationen überprüfen, das mehrere Quellen suchen, die diese Geschichte unter Umständen bestätigen, das gehört zum Handwerk dazu.
Das ist der Idealfall, würde ich sagen. Ja, also so sollte es im Idealfall funktionieren. Aber wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von Abstufungen, weil es ja auch ganz unterschiedliche Medienerzeugnisse gibt. Ja, wir haben von sehr hoch oder sehr, sehr teuer erzeugten Qualitätspresseprodukten bis zu Gratis-Medien, die auch einen sehr schnellen Umschlag haben und einfach auch personell gar nicht die Zeit haben, das alles zu überprüfen, die ein anderes Geschäftsmodell auch haben. Wirklich eine sehr große Bandbreite.
Was ist Qualitätsjournalismus für Sie? Was zeichnet den aus und worin unterscheidet er sich vom, sagen wir mal, Bürgerjournalismus, den Sie gerade erwähnt haben?
Qualitätsjournalismus zeichnet sich für mich aus einerseits, dass die Sachen recherchiert sind, also dass ich tatsächlich sozusagen, vielleicht kann man es auch so sagen, kuratierte Nachrichten habe. Das heißt, irgendjemand hat die ausgewählt, irgendjemand hat die überprüft, irgendjemand hat geschaut, kann das auch stimmen? Also wenn Sie sich überlegen, wir leben in Zeiten, wo man Bilder, Texte mittels KI einfach erzeugen kann, ja, das überprüft ja auch niemand mehr, dort ist besonders drastisch oder kann fast niemand mehr überprüfen. Also das heißt, man macht einmal den Check, bevor man etwas weiter erzählt, kann das überhaupt so sein, kann das stimmen? Man fragt auch die andere Seite, ob das auch so sein kann oder was man dazu sagt. Weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium ist, dass man zwischen Meinung und Fakten unterscheidet. Also es sollte für Menschen klar sein, wo sagt auch ein Journalist oder Journalistin eine Meinung, also einen subjektiven Zugang, genau, der einfach, ja, den ich mir hoffentlich aus Fakten ableite. Und wo kann ich mich auf recherchierte Fakten verlassen? Also wo wird mir auch die Quelle genannt, woher das überhaupt kommt, woher beziehe ich das, dass ich das weitergebe? Und die dritte große Unterscheidung ist, ob es zwischen dem, was redaktionell geschieht und dem kaufmännischen Bereich, das ist vor allem der Anzeigenverkauf, auch eine klare Trennung oder zumindest Vereinbarungen gibt, die die Unabhängigkeit der recherchierenden Redaktion auch gewährleisten. Das sind so die drei ganz großen Unterscheidungsmerkmale.
Wie sieht so ein Tagesablauf, so ein medialer bei Ihnen normalerweise aus?
Also ich das Erste in der Früh ist, dass ich Tageszeitung lese. Ich lese die regionale Tageszeitung. Bin dann tagsüber sehr viel immer wieder auf ORF.at, schaue einen Teil der österreichischen, aber auch vor allem der deutschen Print- oder Presseprodukte online, schaue, welche Geschichten werden dort gemacht, was wird kommentiert, in welche Richtung geht das dort. Aber das ist so über den Tag verteilt und endet, bevor ich zu Bett gehe, meistens auch noch einmal mit einem Blick auf die blaue Seite des ORF, um zu sehen, ob es irgendwelche neuesten Nachrichten gibt.
Welchen Artikel bzw. welche Geschichte haben Sie heute gelesen, wo Sie sich gedacht haben, wow, das ist richtig gut geschrieben?
Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil heute ist Montag. Und Montag
da wird
ist,
nicht gelesen.
Doch, ich habe schon gelesen, aber ich habe bisher nur eine Tageszeitung gelesen. Und der Montag ist natürlich meistens ein bisschen ein karger Tag medial, weil ja da Wochenendbesetzung ist, auch meistens etwas wenig los ist. Ich lese meistens die Kommentare, die es gibt.
Das heißt, ich entnehme jetzt aber diese Aussage, dass Sie keine dieser Personen sind, die da ständig immer wieder zwischendurch am Telefon Updates kurz schauen, ob das jetzt auf soziale Medien hereinkommt, oder machen Sie das auch?
Nein, mache ich nicht. Nein. Ich brauche es auch nicht. Ich bin nicht im tagesaktuellen Journalismus tätig und brauche das auch nicht. Und ich bin insgesamt keine sehr große Freundin der sozialen Medien, weil ich finde, als Journalistin braucht man einfach auch Zeit, um Dinge zu überdenken. Ja? Und dazu brauche ich nicht immer neue Informationen, sondern da brauche ich oft manchmal Konzentration, da brauche ich manchmal einen Spaziergang, um die Gedanken etwas zu sammeln, um mir einen Zugang zu schaffen, um mir auch die zu überlegen, was ist da jetzt eigentlich die Geschichte dran? Ja? Weil wir sind ja in Gefahr, je schneller die Dinge daherkommen und je gehäufter und geballter sie daherkommen, desto dringlicher scheinen sie. Und das ist dann oft die Frage, ob das wirklich die wichtige Geschichte ist. Ich versuche mich nicht in diesen Druck bringen zu lassen, der durch die Geschwindigkeit einfach auch erzeugt wird.
Und nur weil 100 Leute das Gleiche sagen, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch stimmt.
Naja, und außerdem, wir wissen ja, wie soziale Medien funktionieren. Ja? Also das ist ja auch psychologisch so ausgelegt, dass es an unsere Grundinstinkte sozusagen rührt. Ja? Also Aufmerksamkeit generiert man ja mit dem, was irgendwie nach Empörung aussieht, nach Wut aussieht, nach großer Katastrophe aussieht. Das finde ich völlig grenzwertig.
Das ja, hat es das nicht schon immer gegeben?
Ja, natürlich, aber die Geschwindigkeit und die Intensität, mit der das jetzt daherkommt, die ist schon natürlich vervielfacht, ja, weil in Zeiten von Printprodukten hatte man zumindest sozusagen die Abendausgabe bis zum nächsten Informationsschub. Das ist ja jetzt in Sekundenschnelle. Also das verbreitet sich aber global, ja, in ein Netzwerk von 3 Milliarden Usern, wie es zum Beispiel Facebook ist. Also da ist natürlich auch die Presse wirklich in einer schwierigen Situation, weil das Thema Geschwindigkeit spielt bei allen eine Rolle. Ich muss irgendetwas damit machen. Ich habe ja aber realistischerweise überhaupt keine Chance, da irgendetwas zu überprüfen. Ich muss mich ja selbst wieder auf überprüfte Quellen verlassen können. Also das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Wettlauf, in den man sich da hineinbegibt.
Das ist ja genau die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle. So quasi, muss ich bei diesem, ich muss jetzt Klicks generieren und schnell diese Message sofort haben, oder warten wir nicht ab, machen wir lieber noch 2 Telefonate, um der Geschichte vielleicht mehr Inhalt zu geben, mehr Struktur noch zu verleihen und vielleicht eine einzigartige Note zu verleihen? Oder ist es einfach nein, schnell raus, weil wir brauchen die Klicks?
Also da bin ich jetzt nicht die richtige Ansprechperson, weil ich nicht bei einem tagesaktuellen Medium arbeite. Also das müsste man mit den Kollegen von den tagesaktuellen Medien verhandeln. Besprechen. Aber ich glaube, dass man halt immer bedenken muss, hinter jedem Presseprodukt steht auch ein Geschäftsmodell. Ja? Und Wir kommen aus einer Zeit der Printprodukte, der strukturierten audiovisuellen Kanäle und wir sind jetzt in relativ kurzer Zeit in einer Welt gelandet, wo praktisch alles jederzeit verfügbar ist und auch kommuniziert wird. Ja. Und das ist extrem schwierig geworden, weil die Großkonzerne wie Alphabet und ähnliche, die saugen einfach in der Zwischenzeit die Werbeleistung in einem Ausmaß ab, dass es für die kleinen regionalen Unternehmen wirklich schwierig wird, da überhaupt noch eine Geschäftsgrundlage, also eine wirtschaftliche Basis zu haben.
Sehen Sie auch so eine Gefahr, wie es zum Beispiel in Amerika passiert ist, dass einfach die regionaleren, die kleineren Unternehmen verschwinden werden?
Das ist die Frage, ob die lokale Wirtschaft als Partner von lokalen Medien, ob das eine konstante Verbindung bleibt. Ja. Es ist oft für die Überregionalen fast schwieriger, glaube ich, weil die andere Dimensionen von Kooperationen mit der Wirtschaft im Bezug jetzt auf Anzeigen zum Beispiel brauchen. Ja. Aber ich glaube, es gibt fast so etwas noch wie einen regionalen Vorteil, weil die das Interesse an dem, was in meiner unmittelbaren Nachbarschaft geschieht, das ist ein so urmenschliches Bedürfnis, dass das, glaube ich, schon Zukunft hat.
Jetzt gibt es natürlich bei uns immer wieder die Frage nach den Förderungen, gerade um kleinere regionale Blätter am Leben zu erhalten bzw. zu unterstützen, was grundsätzlich eine sehr gute Idee ist. Aber besteht dann da auch nicht so die Gefahr, wie Sie es gerade vorher gesagt haben, in dieser Trennung zwischen Anzeigen und Trennung, dass man sich da immer mehr in eine Abhängigkeit begibt, wenn man dann sagt, okay, ja, bitte, bitte gebt mir das?
Diese Gefahr besteht natürlich immer, ja. Das ist, aber das hatten wir natürlich auch jetzt schon immer. Das ist wirklich eine Frage des Geschäftsmodells. Das ist auch eine Frage, das muss man auch immer dazu sagen, der Herausgeberschaft. Es gibt ja, die Journalisten sind ja sozusagen die Ausführenden dann, aber davor gibt es ja schon einen Eigentümer, da gibt es irgendjemand, der auch sagt, was er mit diesem Medium eigentlich möchte. Da scheiden sich ja dann auch immer die Geister. Es gibt starke Befürworter einer viel stärkeren öffentlichen Förderung, weil die öffentliche Förderung, die dann auch gesetzlich verankert ist, einfach eine gesichertere Neutralität hat, sagen wir mal so, ja, oder nach nachvollziehbaren Kriterien vergeben wird. Viel schwieriger ist es ja, die Kultur, die wir in Österreich haben, dass öffentliche Stellen sehr viel über Inserate noch einmal dazu vergeben. Diese Inserate unterliegen keiner wirklichen öffentlichen Kontrolle, außer der ganz allgemeinen, aber es gibt keine nachvollziehbaren Richtlinien, nach denen das dann, man versucht dem entgegenzuwirken, es gibt jetzt Transparenz, Datenbank und ähnliches, also man versucht da schon Ebenen einzuziehen, um keine verdeckte Abhängigkeit zu erzeugen, die dann sich auswirkt. Aber es ist eine Frage, finde ich, auch des Selbstbewusstseins von Redaktionen und wie viel an Selbstbewusstsein ihnen auch zugestanden wird von den Eigentümern der Medien.
Wie war das bei Ihnen? Sie waren ja auch lange Chefredakteurin. Ja. Hat es da jemals irgendwie Geschichten gegeben, das geheißen hat, du, es wäre gut, wenn du diese Story jetzt vielleicht so und so machen könntest, weil da könnten wir dann die und die Anzeige oder keine Ahnung bekommen. Ich habe keine Ahnung, ich frage jetzt nur.
Also bei uns war das, wir hatten eine klare Struktur, das heißt im Hauptheft gab es eine klare Trennung zwischen Redaktion und Verlag. Es gab Absprachen, wie viel Volumen im gesamten der Anzeigenbereich haben darf im Verhältnis zur Redaktion. Das war in einem Redaktionsstatut festgelegt. Da war auch festgelegt, wie das Verhältnis zwischen Herausgeberschaft, Redaktion und Verlag ist. Wir haben für die Fälle, wo der Verlag gesagt hat, können wir da etwas machen, weil da planen wir eine Veranstaltungsreihe oder ähnliches, haben wir Sonderprodukte gemacht. Und diese Sonderprodukte, das ist im Sinn von Corporate Editorial, also wo die Leser auch sehen, das ist jetzt nicht das Hauptheft, sondern das ist ein gesondertes Erzeugnis, in dem auch zum Beispiel diese Veranstaltung mitbeworben wird und man schafft dafür ein redaktionelles Umfeld. Das haben wir immer klar getrennt, damit für die Leser und Leserinnen auch die Glaubwürdigkeit erhalten bleibt. Ja. Es ist, geht ja bei der Geschichte immer um Glaubwürdigkeit. Und wenn uns die Inhalte nicht mehr glauben, wir waren eine reine Abo-Zeitschrift oder sind, Welt der Frau ist ja noch immer Abo-Zeitschrift, dann ist die Glaubwürdigkeit dahin und dann entziehen wir uns selbst unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. So kann man sie auch sehen.
Weil Sie das auch gerade angesprochen haben, ich war jetzt unlängst ist es auch schon ein halbes Jahr her, mal in einer Trafik und habe dort mal mit Schrecken festgestellt, weil ich dann begonnen habe, bei dem Herrn zu recherchieren, wie viel Printprodukte er überhaupt noch verkauft.
Und
das,
ganz wenig.
Das sind leider ganz wenig. Und ganz die wenig. Zahl ist wahrscheinlich noch geringer, als Sie sich jetzt gerade vorstellen. Und dann kam noch eine junge Dame herein, die war so, schätze ich mal, 25. Und weil ich so fassungslos war, habe ich die einfach gefragt, habe ich gesagt, du, Entschuldigung, kurze Frage, hast du dir schon mal hier eine Tageszeitung gekauft? Und die hat mir angeschaut und gesagt, na, wieso sollte ich? Und dann bin ich weitergegangen zu den Magazinen, die alle, ja, hier eines der Magazine. Na, also die Generation unter uns, die Kinder und die Enkel, oder für die spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
Ja.
Wie kann man das lösen?
das ist sozusagen die Jahrhundertfrage.
Naja, aber das Problem ist offensichtlich da.
Wir gehen da wirklich in eine Zeit, wo es sich noch überhaupt nicht zeigt, wohin sich das genau entwickeln wird, weil diese junge Generation, die holt sich die Informationen auf Instagram, auf TikTok, ist auch gewohnt, sehr kurze Nachrichten zu bekommen, auch gewohnt, vor allem Videonachrichten zu bekommen. Also das abstrakte Denken wird ja nicht unbedingt geschult mit diesen Medien. Das abstrakte Denken setzt aber ist aber eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt sich eine differenzierte Meinung bilden kann. Ja, das ist dann wieder dafür ja wichtig, dass ich, wenn ich als Staatsbürgerin zumindest wählen gehe, was man ja trotzdem hoffen kann, in der Lage bin, abzuwägen, ja, unterschiedliche Quellen auf ihre Plausibilität auch zu überprüfen. Und da sehe ich mal wirklich ein staatsbürgerliches oder demokratiepolitisches Problem auch auf uns zukommen. Aber die Printprodukte an sich, glaube ich, werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit so einen Status haben wie die Schallplatten. Ja? Sie werden so Liebhaberobjekte sein. Die Schallplatten erleben ja auch gerade wieder ein Revival. Ich glaube nicht, dass sie ganz aussterben werden, aber sie werden für eine Zielgruppe sein, die genau diesen Reflexionsprozess und diese Selbststeuerung auch des Aufnehmens von Informationen für sich wiederentdecken wird. Das glaube ich schon, dass es das geben wird. Aber natürlich nicht mehr in diesen Riesenauflagen, die wir hatten. Und in dem ganzen Online-Bereich ist die große Frage, ob es da noch gelingen kann, dass man Geld für Informationen bekommt. Das ist die Hauptfrage im Kern. Ja. Da hat man natürlich jetzt auch schon eine Generation heranwachsen gesehen, die gewöhnt ist, dass sie nichts bezahlen muss für das, was da kommt. Und wenn es kein entsprechendes Bewusstsein gibt, wird das vielen auch reichen.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das sind auch so meine Erfahrungen, beziehungsweise ja, ein Netflix-Abo kostet mich 15 Euro, warum soll ich, keine Ahnung, 35 Euro für ein regionales Zeitungsabo zahlen? Das ist einfach vom Verständnis her in einer völlig anderen Welt.
Wir leben, das ist ja das Positive, in einer hier in Österreich sehr geordneten und sehr sicheren Welt. Ja. Ich kann mich tatsächlich aus dem ganzen politischen Geschehen ausklinken, ohne dass mir irgendetwas passiert. Ja. Ich kann trotzdem mit dem Auto herumfahren, ich kann einkaufen gehen, ich kann ins Theater gehen, ich kann meine Freunde treffen. Also alles, was ich brauche, um mich wohlzufühlen, geht auch ohne Politik. Ich muss nicht wählen gehen, weil die anderen gehen eh und solange nichts Dramatisches passiert. Die Frage ist nur, man kann nicht davon ausgehen, dass politische Verhältnisse immer so stabil bleiben. Und wir erleben ja bereits auch, dass gerade über die sozialen Medien eine sehr starke politische Manipulation auch stattfindet. Und wohin uns das dann als Gesamtheit führen wird, da gehöre ich eher zu jenen, die etwas beunruhigt in die Zukunft schauen.
Ja, aber ist das generell nicht einfach ein grundsätzliches, also wir reden zwar jetzt über Journalismus, ein gesellschaftliches Problem, weil wenn mir jemand sagt, so quasi, ich lese seit Jahren keine Zeitung mehr und ich habe auch dem ORF abgeschworen, weil bla 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 bla, dann denke ich mir, diese Personen wirst du nicht mehr kriegen, die wirst du nicht mehr auf die Straße der Glaubwürdigkeit zurückbekommen, die sind weg.
Das kann natürlich ein Problem sein, ja. Aber ich glaube, dass man trotzdem immer unterscheiden muss, ist jemand tatsächlich schon abgedriftet in eine Community, wo er nicht zurückzuholen ist. Da sagt uns zum Beispiel der Demokratiemonitor, sagt uns, das sind, glaube ich, 6% oder sowas der Bevölkerung. Und es gibt viele, die einfach eine gewisse Frustration haben, die aber deswegen nicht verloren sind. Ja. Das Entscheidende sind ja dann immer, wenn es Ereignisse gibt, wo es drauf ankommt. Ja. Die haben wir momentan jetzt nicht so. Wir haben in Österreich momentan keine Situationen, wo ich so richtig gefordert bin als Staatsbürgerin, weil wir abstimmen müssen, ob wir, keine Ahnung, uns Russland anschließen oder nicht, ja, oder aus der EU austreten oder nicht. Ja. Also dann bekommt das ja natürlich eine ganz andere Dimension. Und dann ist schon noch einmal die Frage, und was ist dann? Und da glaube ich nicht, dass der Großteil der Bevölkerung sagen wird, es ist uns völlig egal, ja, lasst uns alle, ich lese das nicht einmal, sondern ich glaube, da wird dieses staatsbürgerliche Bewusstsein wieder wach werden. Und zum Beispiel sagt uns ja der Demokratiemonitor auch, dass viele unzufrieden sind, das ist vielleicht auch ein bisschen typisch österreichisch, aber wenn man sie fragt, ob sie Demokratie für die beste Regierungsform halten, dann sagt der Großteil, ich glaube mehr als 3/4 der österreichischen Bevölkerung, ja natürlich. Also da haben wir schon noch ein Fundament und da gehört dann einfach Pressefreiheit dazu. Und ich habe jetzt eigentlich noch niemanden begegnet, selbst wenn er die ganze Presselandschaft Österreichs äußerst kritisch sieht, der wirklich ernsthaft sagen würde, ich finde das gut, wie es zum Beispiel in Russland ist, ja, dass es nur mehr gelenkte Medien gibt und ich überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, mich anders zu informieren. Aber ich habe auch keine Lösung. Ich glaube, es gibt sehr viele, die darüber nachdenken, wie kann man das machen. Und man darf auch nicht zu pessimistisch sein. Also auch die nächste Generation hat vielleicht auch den Effekt, den wir als Kinder beim Fernsehen hatten. Wir konnten beim Fernsehen auch nicht genug bekommen am Anfang, weil das einfach neu war. Und
da kriegst du viereckerte Augen.
Genau, wir haben auch ständig gestritten, wie viel man jetzt Fernsehen darf oder nicht. Und am schönsten war es, wenn es einem gelungen ist, dass man hinterrucks doch geschaut hat.
Was haben Sie da geschaut?
Was halt möglich war. Österreich 1 und 2, also alles, was da war, also Kinderserien in allen Varianten und dann halt, was möglich war, ja. Ich bin sehr gut in Operette, weil ich bin am Land aufgewachsen und am Samstagabend gab es sehr viel Operette oder auch diese Fernsehshows rauf und runter mit Rudi Carell am laufenden Band und ähnliche Dinge.
Ja, also auch im Kuhlenkampf.
Genau, Samstagnachmittag, die alten Filme aus den 40er und 50er Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass diese neuen Medien einmal einen ähnlichen Effekt generieren werden, dass man möglicherweise nach so einer ersten Intensivwelle, wo man einfach alles ausprobiert, was mit dem Ding geht, vielleicht auch wieder etwas genug hat davon. Ja. Und es ist ja, also ich erlebe es bei meinen jüngeren Nichten, die auf vollkommen altmodische Weise sich jetzt treffen zu einem Grammy-Dinner oder sowas. Ja. Also nichts mit Handy und so, sondern die treffen sich, tun Kochen, machen irgendwelche Grammy-Rätselspiele mitsammen und so. Das finde ich ja schon wieder nett, also dass sie diesen Wert des Sozialen einander auch analog zu treffen, miteinander auch analog, einfach ohne elektronische Geräte sich gut zu unterhalten. Also da ist schon, glaube ich, unsere Prägung noch stärker als diese neue digitale Welt.
Apropos Prägung, wer war denn Ihr journalistischer Mentor oder Ihre Mentorin? Hat es da wen gegeben, der Sie am Anfang, das ist so wie beim Fußballer, der anfängt, wo er dann sagt, der Jugendtrainer war eigentlich dafür verantwortlich, dass ich dann richtig die Karriere gestartet habe. Wer war das bei Ihnen?
Na, da gab es schon einige, die mich gefördert haben, aber sicher meine erste Chefredakteurin, das war Bärbel Gläser, damals schon bei der Welt der Frau, die mich gefördert hat und die mich machen ließ.
Was haben Sie von der gelernt, was haben Sie übernommen?
Sprachliche Genauigkeit vor allem. Also die ist aus dem Tagesjournalismus gekommen, die war sprachlich sehr genau, die hat auch auf guten Stil, auf gut gebaute Geschichten Wert gelegt. Das habe ich sehr stark von ihr mitgenommen.
Wie sind denn Sie an eine Geschichte herangegangen? Wann kommt der Punkt, wo man merkt, weil diesen Satz hört man immer wieder in Redaktionen, das ist ja keine Geschichte. Obwohl man der Meinung ist, es ist eine. Ab wann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt ist es eine?
Also ich habe immer sehr stark auf den Punkt geachtet, ob ich tatsächlich selbst ein Interesse an dem entwickle oder nicht. Wo ich meinen Leserinnen und Lesern tatsächlich etwas Interessantes, etwas Neues, etwas Außergewöhnliches erzählen kann. Das ist der Punkt der Geschichte, weil wir sind als Journalistinnen und Journalisten ja so etwas wie eine Schnittstelle. Also zu uns kommen Informationen und wir geben sie weiter. Und man kann davon ausgehen, wenn man selbst eine Geschichte für interessant oder relevant empfindet, und das speist sich nicht nur aus meiner persönlichen Präferenz, sondern dazu muss ich schon das Umfeld einer Geschichte auch kennen. Ich muss schon wissen, was ist da gerade der aktuelle Diskussionsstand bei dem Thema. Haben wir das jetzt schon eigentlich auserzählt oder gibt es da noch einen neuen Aspekt dazu? Peinlich ist, wenn ich glaube, ich komme mit einer neuen Geschichte daher und in Wirklichkeit ist sie eh schon 100-mal erzählt, nur ich wusste es nicht. Ja. Also man muss schon, als Journalistin ist man ja nie außer Dienst, man ist ja ständig auf Aufnahme gestellt, weil man auch immer alles abscannt im Umfeld. Ja. Wo hält denn das gerade? Und da gibt es dann einfach den Punkt, wo man sich denkt, okay, das kann ich jetzt dazu beitragen. Was bei uns natürlich immer dazu kommt, ist, ich muss ja da ein paar Wochen vorausdenken. Ja. Ich muss sozusagen die Geschichten mir woanders suchen, weil ich ja nicht weiß, wo hält ein Thema in 3 bis 4 Wochen. Also haben wir immer Aspekte gesucht, die vielleicht von einer Metaebene, von einer anderen Seite, über eine persönliche Geschichte Facetten hereinbringen und überhaupt Themen anzusprechen, die tagesaktuell nicht gemacht werden können. Große Formate, Reportagen, große Interviews, Ähnliches. Da ist man dann vom Medium her natürlich auch etwas anders herangegangen als ein Tagesjournalist oder Tagesjournalistin, die natürlich bei aktuellen Sachen schauen muss, dass er dann noch schnell irgendetwas anderes hat, was die anderen nicht haben.
Ich habe mal gehört, es hat einmal ein Journalist gesagt, der hat gesagt, eine gute Geschichte ist für ihn immer dann gut, wenn sie zumindest eine neue Nachricht enthält, die so noch nicht berichtet worden ist.
Ja, das finde ich auch. Es muss irgendetwas Neues dabei sein, irgendetwas, das ich so noch nicht gehört habe oder über das ich so noch nicht nachgedacht habe oder das mich überrascht. Ja, es muss schon etwas dabei sein.
Sie haben es vorher auch schon kurz angesprochen, Stichwort KI. Ein Thema, die Büchse dieser Pandora ist auf, die wird definitiv nicht mehr zugemacht werden. Sehen Sie es eher zurückhaltend, sehen Sie es offen? Sind Sie jemand, der sagt, das wird den Journalismus komplett von Grund auf verändern, oder ist es einfach ein Handwerk, wie ich nehme jetzt keinen Kugelschreiber mehr, sondern einen Bleistift, um die Geschichte fertig zu machen?
Also in erster Linie ist es ein Tool, also in erster Linie ist es ein Handwerkszeug. Es gibt abseits des Journalismus ja eine ganze Reihe von Anwendungen von KI, die eine sehr segensreiche Wirkung für die Menschheit versprechen. Ja. Also wenn ich an Medizin zum Beispiel denke, also da wird sich wirklich viel entwickeln, weil man einfach Daten ganz anders verarbeiten, bearbeiten, generieren kann. Also da erwarte ich mir schon, dass das sehr nützlich sein wird. Dort, wo es um Manipulation geht, ist auch nicht die KI das Problem an sich, sondern das Problem ist, dass wir irgendeine Form von Regelwerk schaffen müssen, wie wir damit umgehen. Ja? Also so wie Presseprodukte ja auch einem Regelwerk unterliegen, mit dem irgendwo festgelegt ist, was ist überhaupt ein Presseprodukt, wo beginnt der strafrechtliche Aspekt? Denken wir jetzt an das, darf man Chats verwenden oder nicht? Ja? Gab es vorher noch nicht, ist jetzt als Thema aufgetaucht, das muss jetzt irgendwie, muss man Regeln dafür finden. Und bei der KI, finde ich, ist das das Gleiche. Damit ich mir in einer Demokratie eine fundierte Meinung bilden kann, brauche ich auch Informationen, denen ich vertrauen kann. Also die EU hat ja jetzt zumindest eine Richtlinie erlassen, dass man KI-generierte Bilder und KI-generierte Texte kennzeichnen muss, sodass man auch tatsächlich weiß, das ist jetzt nicht von einem Menschen, sondern das hat eine Maschine gemacht. Und da, glaube ich, muss man auch Tools entwickeln. Wie kann man das so machen, dass für die, die ja, ich kann ja nicht jede Nachricht und jedes Bild überprüfen, ist ja völlig unmöglich, würde schon rein von meinen Möglichkeiten nicht gehen und auch von meinen Zeitressourcen. Ich muss mich auf irgendwen verlassen können, der sagt, das haben wir überprüft, dem kannst du glauben. Ja. Das muss man erst noch, glaube ich, wirklich gesellschaftlich sich genauer anschauen.
Ich war unlängst einmal bei einem KI-Vortrag zum Thema Fotografie und da habe ich dann mit den Vortragenden im Nachhinein so ein bisschen gesprochen und gesagt, was ich sehe, ist das, dass ich habe bald kein Recht mehr auf mich, weil wenn jeder auf der ganzen Welt jetzt meine Stimme kopieren kann, aufgrund von zwei Fotos im Prinzip Videoanimationen in höchster Qualität auf irgendeinem Computer, Hausnummer in Sri Lanka oder jetzt, also nicht gegen die Menschen in Sri Lanka, aber jetzt einfach nur als Beispiel, dann ist es vorbei, weil wenn jemand manipulativ Negatives machen will, dann machen die das.
Klar, aber das ist das Wesen krimineller Energie überall. Ja. Also kriminelle Energie ist immer schneller als das Regelwerk, das versucht, dem Herr zu werden. Darum glaube ich, dass man einfach dieses Regelwerk, das muss man verhandeln. Das ist einfach so. Ja. Also man kann nicht einer Technologie oder Technologieunternehmen das politische Ruder in die Hand geben. Das wird zwar versucht, so wie Musk oder ähnliche. Das ist eben das Wesen einer Demokratie, dass man dann tatsächlich noch sagt, und das wollen wir so nicht und das wollen wir anders und dafür schaffen wir jetzt Regeln. Und bei KI, glaube ich, ist man etwas überrascht jetzt über die Geschwindigkeit, über die Dimensionen, die das Ganze bekommt. Man hat auch Probleme, dass man nationale Regeln für internationale Konzerne braucht. Und da finde ich, dass die Europäische Union schon ein sehr wichtiger Player ist, weil die, wenn man europaweit mal eine Basisregelung schafft, dann hat das auch ein internationales Gewicht. Wenn ein kleiner Staat wie Österreich anfängt, dann wird das zu wenig führen. Ja, aber wenn die Europäische Union den Großkonzernen sagt, wir haben immerhin 500 Millionen mögliche User eurer Produkte und unsere werden das nicht akzeptieren oder wir werden das für unsere User nicht akzeptieren, dann ist das schon was, ja.
Abschließend ein bisschen wieder zurückzukommen zum Journalismus in Oberösterreich beziehungsweise zur Jugend, dass wir in unserer, Sie sind natürlich noch sehr jung, ja. Ich bin natürlich schon
älter. Vielen Dank, ja.
Wie kann man den jungen Leuten überhaupt den Journalismus wieder etwas schmackhafter machen?
Ich glaube, man muss wirklich sie ins Gespräch hereinnehmen. Ja. Ich glaube, dass man am ersten sie vielleicht über diese demokratiepolitischen Fragen, dass die ja in der Regel dann immer auch sehr konkrete Sachfragen sind. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass die jungen Menschen zum Beispiel, gibt es eine große Gruppe, die im Bereich von Klimaschutz sehr aufgeschlossen ist. Und ich glaube, dass über dieses Engagement für das Gemeinwesen und für das Gemeinsame das Interesse am Journalismus ziemlich von selbst erwachen wird. Da brauche ich gar nicht lang über Journalismus per se reden. Muss man auch natürlich, um jetzt etwas zu erklären, aber Journalismus kommt ja von seinem Wesen her aus einem Engagement für das Ganze. Und aus dem Wunsch, mit dem, was man da auch einzubringen hat, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden, auch die Debatte zu beeinflussen, das, was wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln, auch mitzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, immer noch attraktiv, auch für junge Leute. Also wirklich, die begegnen wir wirklich ständig. Ich habe eine Nichte, die war jetzt gerade auf so einem, geht in die fünfte Gymnasium und war gerade so auf einem Erasmus-Camp, wo sich, glaube ich, aus vier oder fünf Ländern 15-Jährige treffen und über politische Fragen diskutieren, über Gesellschaftspolitik. Das finde ich großartig. Ja. Das ist wunderbar. Die bekommen etwas mit für ihr Leben, das ihnen eine andere Weltsicht möglich machen wird. Und das, glaube ich, ist das, was wirklich Sinn macht.
Dann muss die Tante Christine schon sagen, so, und jetzt schreibst du mir das einmal zusammen.
Das werden vielleicht gute Lehrerinnen und Lehrer machen. Ich lasse mir es einmal erzählen. Aber allein das zu reflektieren, ja, das mache ich schon sehr gerne, wenn ich die Gelegenheit habe, mit jungen Leuten zu reden, mir auch anzuhören, wie sie das sehen. Ja. Man neigt ja dazu, ein bisschen belehrend zu sein als älterer Mensch, weil man glaubt, dass man schon mehr weiß. Aber auf die Art, wenn sie sich ernst genommen fühlen, glaube ich, dann sind sie auch dabei.
Ich weiß es ja natürlich auch von vielen Medienhäusern in Oberösterreich, es gibt diese Praktika, es gibt diese Ausbildung für junge Leute. Das ist etwas, wo Sie sagen, absolut ja, unbedingt weitermachen.
Ja, unbedingt. Also ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass man die Möglichkeit bekommt, sich da mal zu erproben, einmal zu schauen, ist das was für mich oder ist das nichts. Aber einfach dieses sich erproben, ausprobieren, etwas machen, das ist das Allerwichtigste. Ja.
Genau. Und vor allem, dass so wie es auch bei mir, wenn ich jetzt rückblicke, ich bin jetzt auch schon durch über 25 Jahre in dem Zirkus unterwegs, am Anfang durften wir auch Fehler machen. Und aus den Fehlern lernst du ja mehr, als wie aus den wirklich super tollen Geschichten, weil die kommen dir ja nicht einfach so in den Kopf, sondern du handelst dich ja empor. Und wenn du aber keine Fehler machen darfst, weil halt der Druck von außen oder von innen schon so groß ist, dann habe ich eher so ein bisschen die Angst, dass man dann die jungen Leute eher abschreckt davon. Und das ist das, wo ich sage, so lass die jungen Leute Fehler machen, ja, weil wir alle haben Fehler gemacht.
Klar. Also ich finde es einerseits, dass man sie Fehler machen lässt, und ich finde es aber schon auch wichtig, dass die Älteren ihre Aufgabe als Begleiter und Begleiterin der jungen Leute ernst nehmen. Also dass man sich auch Zeit nimmt dann für sie. Das ist oft in Redaktionen nicht so leicht, ja. Aber man braucht gerade am Anfang Echo, ja. Also die Chefredakteurin, von der ich gesprochen habe, die hat sich wirklich Zeit genommen bei jedem Text. Wir haben diese Texte durchgearbeitet. Das war nicht immer angenehm, ja, weil man ja manchmal in seiner jugendlichen Selbstherrlichkeit glaubt, dass das ohnehin schon alles ganz wunderbar ist, und wenn man dann hört, also das war so weniger und das auch, das muss man erst einmal aushalten. Aber es ist einfach notwendig, ja, und ich finde, man sollte nicht nur sagen, ja super, super und irgendwie passt eh schon, sondern das auch ernst nehmen und die, wenn man so will, wie fast wie eine pädagogische Begleitung das auch machen. Das halte ich für sehr wichtig.
Was fehlt uns in Oberösterreich noch am Medienmarkt? Was würden Sie sich wünschen?
Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht tatsächlich, dass sich noch Plattformen entwickeln. Ich denke zum Beispiel an den Kulturjournalismus, kann aber auch im politischen Journalismus sein. Plattformen, wo sich noch Menschen sammeln, die noch einmal andere Aspekte in die Debatte einbringen, die sich auch einmischen und auf ihre Art. Und da werden eher neue Online-Plattformen entstehen, die sich mit einem staatsbürgerlichen Verständnis in die Debatten einmischen.
Bin ich absolut dafür, sollten wir unbedingt machen. Also wer auch immer das hören sollte und der Meinung ist, ja, gute Idee, bitte einfach umsetzen. Fragen an Christine Heiden, sie hilft gerne. Haben wir noch irgendetwas, ein Thema, wo Sie der Meinung sind, das wäre Ihnen noch ganz, ganz wichtig, weil das wollen Sie noch loswerden?
Na, ich möchte vielleicht noch einmal betonen, dass ich es für wirklich wichtig finde, dass wir Presse haben in einer Demokratie und dass wir uns als Gesellschaft auch überlegen, wie wir den Bestand von Presse, also dass es die überhaupt gibt in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir das auch organisieren können, sodass das tatsächlich auch gesichert ist, dass wir das haben und auch in einer Qualität haben, die wir möchten. Dazu gehört auch, dass die Leute ausreichend gut bezahlt werden und dass sie auch den Freiraum haben in der Recherche, dass sie nicht zu sehr durch den Tag gehetzt werden und dann gar keine Zeit mehr dafür haben, sich ausführlicher mit etwas zu befassen.
Ist das ein Problem?
man hört es zumindest immer wieder, ja, dass das Arbeiten auf vielen Kanälen, die in der Zwischenzeit ja auch dazugehören zum journalistischen Handwerk, doch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und aufgrund der nicht so ganz einfachen Rahmenbedingungen kenne ich zumindest keine Redaktion, die überbesetzt wäre.
Ja, dann blicken wir positiv in die Zukunft.
Ich glaube daran, dass Presse und Demokratie ganz wichtig sind für die gesamte Gesellschaft, weil sie uns Offenheit garantieren. Und die Offenheit ist im Kern das, was, glaube ich, alle Menschen auch schätzen, weil ihr eigener Freiraum dann auch möglich ist, dass sie sich mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen auch entwickeln können. Und das macht dann auch eigentlich eine innovative Gesellschaft am Ende aus. Und da gehört die Presse definitiv auch dazu.
Die gehört da definitiv auch dazu. Und vor allem an all jene gerichtet, die der Meinung sind, wir brauchen keine Presse, sage ich als Geschichtsprofessor für Arme, recherchiert einmal, warum es 1848 zur Revolution gekommen ist. Weil da spielte das Thema Presse nämlich, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle.
Klar, Meinungsfreiheit hat sich aus den Erfahrungen auch des Metternich'schen Überwachungsstaates herausentwickelt.
Mit diesem Wort. Vielen lieben Dank, Christine Heiden. Danke fürs Kommen.
Danke, danke sehr gerne. Danke.
Soweit also die Präsidentin des Presseclubs in Oberösterreich. In der nächsten Folge spreche ich mit dem derzeitigen Landesdirektor des ORF, Klaus Obereder. Und auch der hat viel zu erzählen.
Wir sind doch nicht bescheuert, ich sage es jetzt wirklich so, an dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen.
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis dahin, auf Wiederhören.